Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Die Berliner Feuerwehr hatte im vergangenen Jahr so viele Einsätze wie noch nie. Über 500.000 Mal musste sie ausrücken, im Schnitt einmal pro Minute. Meist ging es nicht um Brände, sondern um medizinische Notfälle. RBB-Reporterin Juliane Kowolik war bei der Jahresbilanzkonferenz 2022.
Feuerwehrleute neigen ja schon aus Berufsgründen nicht unbedingt zur Panikmache. Hier saß also ein Landesbranddirektor und hat die Zahlen sehr, sehr nüchtern vorgetragen. 7,4% mehr Einsätze als im Jahr davor. Jede Minute fährt ein Wagen in Berlin raus. Fast täglich muss der Ausnahmezustand ausgerufen werden, weil nicht so viel Hilfe angeboten werden kann, wie wirklich gebraucht wird. Und in mehr als der Hälfte der Einsätze kommen die Einsatzkräfte nicht in 10 Minuten an dem Ort an, wo sie gebraucht werden. Das ist eigentlich das Ziel. Das sind die nackten Zahlen. Aber was sich dahinter verbirgt, das ist wirklich sehr dramatisch, wie ich finde. Also die Krise ist groß. Es fehlt an allen Ecken und Enden an Mitteln und Personal. So klang das heute vom Landesbranddirektor Carsten Homrichhausen.
Die 500.000, über 520.000 Einsätze im vergangenen Jahr sind eine Dimension, die wir vorher noch nicht erreicht hatten. Und nur damit sich der Hörer oder auch der sich damit auseinandersetzt, auch nachvollziehen kann, wir haben mal die letzten 10 und 20 Jahre auch dargelegt. Und vor 20 Jahren hatten wir weniger als die Hälfte der Einsätze. Und wenn es eine Verdoppelung der Einsatzzahlen ist, dann ist leider nicht einhergegangen eine Verdoppelung der Einsatzmittel. Das haben wir nicht erreicht. Das wäre mathematisch eigentlich das Naheliegendste.
Es gibt also eine hohe Grundbelastung und dann kommen natürlich auch noch besondere Großereignisse dazu. Also wir erinnern uns alle an den Brand am Sprengplatz Grunewald. 27 Tage hat es da gebrannt, immer wieder explodierte Munition. Das war unglaublich gefährlich. Die Amokfahrt am Tauentzien steckt den Einsatzkräften natürlich noch in den Knochen. Und ganz besonders schlimm war auch die Silvesternacht für die Einsatzkräfte. Bei der gab es ja fast 70 Angriffe mit Messern, Flaschen, mit anderen Gegenständen. Plünderungen von Einsatzwagen haben dort stattgefunden. Und das macht natürlich die Arbeit als Helfer auch nicht besonders viel attraktiver.
Die Statistik 2022 der Berliner Feuerwehr, zusammengefasst von RBB-Reporterin Juliane Kowolik. Gestern im sonntags überforderten Regionalverkehr. Der RE7 Richtung Berlin fährt in Königs Wusterhausen ein. Durchsage: Entweder einige von Ihnen steigen freiwillig aus und fahren mit der S-Bahn weiter oder wir räumen den gesamten überfüllten Zug. Noch schlimmer traf es Passagiere auf dem RE5 aus Rostock, auch Richtung Berlin. Gegen 19 Uhr blieb er auf freier Strecke vor Birkenwerder stehen. Oberleitungsschaden. 45 Minuten Stillstand, so RBB-Reporterin Ann-Christine Schenten.
An Bord sind viele Familien, Wochenendausflügler, Pendler. Sie stehen dicht gedrängt zwischen Rucksäcken, Reisetaschen und Fahrrädern.
Dieser Zug war extremst voll, sodass jeder Zentimeter irgendwie besetzt war.
RBB-Mitarbeiterin Bernadette Huber ist ebenfalls in dem Zug, als der zwischen Oranienburg und Birkenwerder plötzlich stehen bleibt. Oberleitungsstörung. Der Zug kann nicht weiterfahren.
Wir standen und dann kam erstmal eine Weile nichts. Und dann kam irgendwann die Ansage, dass der Zug kaputt ist, so mehr oder weniger. Dann kam einmal eine fette Durchsage, dass die Leute nicht über die Schienen laufen sollen, weil das gefährlich ist. Und davor oder danach kam einmal diese Ansage im Sinne von, dass was passiert, dass sich drum gekümmert wird.
Währenddessen wird es im Zug immer heißer. Die Klimaanlage kann nicht eingeschaltet werden, da durch die Oberleitungsstörung kein Strom mehr fließt.
Man hat halt schon gemerkt, dass es einfach immer stickiger wurde und natürlich sich nichts mehr bewegt hat. Und dann ist halt so die Stimmung, hat sich halt langsam verändert, graduell, wahrscheinlich im ganzen Zug.
Die Menschen werden unruhig. Leichte Panik macht sich breit, berichtet Bernadette Huber. Bis sich einige Fahrgäste entscheiden, die Türen per Notentriegelung selbst zu öffnen oder die Fenster einzuschlagen.
Und dann, also eine Tür war schon offen und dann kam einer runter, irgendwie hat sich durchgequetscht in unsere Richtung und meinte, da draußen kippen jetzt Leute um, er ist Arzt und er geht jetzt raus und wir sollen die andere Tür auch aufmachen. Und dann waren sozusagen beidseitig die Türen offen.
Die Menschen gehen auf die Gleise. Obwohl das Zugpersonal warnt, dass das auf keinen Fall geht. Wegen der Stromschienen und weil noch andere Züge auf der Strecke unterwegs sein könnten, aussteigen sei im Zweifel lebensgefährlich. Im Zug lässt es sich zu diesem Zeitpunkt aber auch nicht mehr aushalten. Fahrgäste schreiben dem RBB später, dass mehrere Personen kollabiert seien. Die Bahn sperrt die Strecke und lässt den Zug evakuieren. Doch laut der Augenzeugen war die Situation für viele lange nicht zu überblicken. Das sagt auch Bernadette Huber.
Also man war da alleingelassen in der Situation. Es kamen halt kurze Ansagen, aber die wussten ja auch nicht mehr. Und also evakuiert waren ja auch irgendwie Einsatzkräfte da und es wurde ja offensichtlich sich drum gekümmert. als ich dann raus bin, kamen ja die Sanitäter mit den Tragen entgegen und hatten auch so ganz viel Wasserflaschen und sowas mit dabei.
Sanitäter und Rettungskräfte versorgen die Fahrgäste. Die Deutsche Bahn veröffentlicht am Montag ein Statement, in dem sie sich bei allen Betroffenen entschuldigt. Auch für das Personal sei die Situation unverhofft und angespannt gewesen. Letztendlich seien aber alle Fahrgäste sicher evakuiert worden.
RBB-Reporterin Ann-Christine Schenten berichtete. In Fürstenwalde sollen 100 Flüchtlinge in der Sporthalle des Oberstufenzentrums unterkommen. Das sei eine Notlösung, so der Landkreis Oder Spree. Andernorts sei die Kapazitätsgrenze längst überschritten. Die Schüler, die die Turnhalle nutzen, protestieren. 150 gingen heute in Fürstenwalde auf die Straße, berichtet RBB-Reporter Martin Kraus.
Sicher den Sportunterricht!
Die Schüler des OSZ Oder Spree bangen um ihre Turnhalle nördlich von Fürstenwalde. Viele von ihnen machen in der Oberstufe das Abitur im sportlichen Bereich und brauchen die Trainingsmöglichkeiten. Am meisten Sorge macht ihnen, dass sie sich nicht gehört fühlen, sagt Schülersprecherin Skadi Jerominek.
Also wir haben auf jeden Fall vor, dass unsere Stellung vertreten wird und dass wir das, was uns wichtig ist und was uns am Herzen liegt, und zwar unser Sportunterricht, dass der gesichert werden kann. Und das ist die einzige Intention, mit der wir heute hier sind. Wir wollen in keinen politischen Zusammenhang gebracht werden, um das nochmal zu betonen.
Sie seien nicht gegen eine Unterbringung von Geflüchteten. Es gäbe allerdings bessere Alternativen, als diese im Oberstufenzentrum unterzubringen. Bürgermeister Matthias Rudolph schlägt stattdessen vor, eine Tennishalle in Fürstenwalde zu nutzen.
Ich sag mal, was der Kreis entscheidet mit seinen eigenen Liegenschaften, da mischen wir uns nicht wirklich ein. Aber dieses Angebot zu unterbreiten, insbesondere deshalb, weil diese Tenniscenter ja schon mal als Notunterkunft von uns genutzt worden ist für ukrainische Geflüchtete, zeigt ja, dass also Möglichkeiten bestehen, die mit großer Wahrscheinlichkeit besser sind als die Sporthalle dort oben.
Auch Schulleiter Axel Schmuck fände die Unterbringung in einer Tennishalle besser. Er fordert vor allem eine zeitnahe Entscheidung.
Ich muss den Unterricht gewährleisten und die Planung für das nächste Schuljahr laufen jetzt. Wir machen jetzt die Stundenpläne, das heißt, wir müssten jetzt eigentlich wissen, wenn die Halle uns nicht zur Verfügung steht, in welche andere Halle die Schüler dann gehen oder gefahren werden müssen, was den Stundenplan dann auch betrifft.
Kritik, dass der Kreis seine Entscheidung für Fürstenwalde nicht kommuniziert habe, widerspricht Sozialdezernentin Angelika Zahling vom Landkreis Oder Spree. Der erste Beigeordnete der Stadt Fürstenwalde und auch der Schulleiter seien vorab informiert worden, dass die Turnhalle im OSZ als Notunterkunft bis Ende Dezember gebraucht wird. Zum Vorschlag, stattdessen die Tennishalle zu nutzen, sagte die Sozialdezernentin von Oder Spree.
Meine Anfrage dazu ist ja unbeantwortet geblieben, aber gerne würden wir das Angebot prüfen und gucken, ob die Tennishalle geeignet ist, um Flüchtlinge unterzubringen. Also da muss jetzt nochmal baurechtlich und brandschutztechnisch geguckt werden, ist die Halle geeignet und ist sie auch groß genug?
Die Sozialdezernentin des Landkreises Oder Spree im Bericht von RBB-Reporter Martin Kraus. Um die Reform des Brandenburger Jagdgesetzes wurde anderthalb Jahre gerungen. Dann erzielte der grüne Umweltminister Axel Vogel einen Kompromiss mit den Koalitionspartnern von SPD und CDU. Auch der Landesjagdverband stimmte zu, aber jetzt klagen Umweltverbände. Die Reform sei nicht mal ein Reformchen, berichtet Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
Weniger Wild, damit mehr Bäume wachsen können in den Brandenburger Wäldern. Im Ziel sind sich alle Beteiligten einig. Laut Kompromissvorschlag soll die Mindestgröße für einen Jagdbezirk im neuen Jagdgesetz auf 75 Hektar halbiert werden. Und auch kleinere Waldbesitzer sollen sich künftig zusammenschließen können und ab einer Fläche von zusammen 75 Hektar selbst auf die Jagd gehen können. Doch all das geht verschiedenen Umweltverbänden wie dem Ökologischen Jagdverband nicht weit genug.
Das ist eine Kapitulation vor der Lobby der Hobbyjäger, vor der Lobby der Jagdpächter. Die eigentlichen Jagdrechtsinhaber, also die Eigentümer der Grundstücke, sind in ihrer allergrößten Mehrheit zum Zuschauen verurteilt, denn ihr Einfluss in den Jagdgenossenschaften ist gering.
Die Dauer, für die eine Fläche an Jägerinnen und Jäger verpachtet wird, soll laut Entwurf auf höchstens 9 Jahre reduziert werden. Immer noch zu lange, findet Eckhard Fuhr vom Ökologischen Jagdverband.
Wir wären für eine Maximaldauer von 5 Jahren, damit einfach Pächter, die nur ihre Wildbestände im Sinne haben, relativ schnell wieder aus dieser Stellung heraus befördert werden können.
Auch aus Sicht von Björn Ellner vom Naturschutzbund NABU stehen die Interessen der Jäger immer noch zu sehr im Vordergrund. Gleichzeitig bedeutet es für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer einen enormen, auch finanziellen Aufwand, den Wald zu verjüngen, wenn junge Bäume immer wieder von zu vielen Rehen und Hirschen abgefressen würden.
Am Ende trifft vielerorts das Rehwild vor allem, aber auch Rotwild und Dammwild, die Entscheidung, wie die nächste Waldgeneration aussieht. Und das kann natürlich nicht sein. Also wir greifen massiv in die Eigentumsrechte der Grundeigentümer ein und nehmen ihnen die Möglichkeit, aktiven Waldbau zu betreiben. Diese Kiefernmonokulturen mit einer ausgeprägten Grasschicht fördern Waldbrandgeschehen. Waldbrände passieren bei uns fast nie auf natürliche Art und Weise, sondern immer ist der Mensch im Regelfall der entscheidende Faktor, der den Waldbrand auslöst. Aber dass überhaupt der Wald anfängt zu brennen, das liegt ganz entscheidend an der Waldstruktur.
Alle Umweltverbände hoffen jetzt, dass der Kompromissvorschlag aus dem Umweltministerium nicht einfach so den Landtag passiert, sondern dass doch noch Änderungen hineinkommen für deutlich weniger Wild und mehr Mischwald in Brandenburg.
Aus Potsdam, Amelie Ernst. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Diese Zusammenfassung gibt es als werktäglichen Podcast in der ARD-Audiothek oder auf rbb24inforadio.de.
rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.